Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit mir zusammen aufschlagen zu Psalm 42. Psalm 42, es wird vorne eingeblendet, aber es ist schön, wenn man mit aufschlägt und mitliest. Und ich würde zu Beginn gerne diesen ganzen Psalm lesen und dann werden wir Stück für Stück uns anschauen, was uns Gott durch diesen Psalm lehren möchte. Psalm 42, dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Maskil. Wie ein Hirsch dürstet nach Wasserbächen, so dürstet meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und an der Hermon-Gipfel am Berg Misa. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Amen. Wie gehen wir mit einem betrübten und unruhigen Herzen um? Um die Sprache des Psalmisten zu gebrauchen. Wie gehen wir mit den Zeiten in unserem Leben um, die manche Theologen die dunkle Stunde der Seele beschrieben haben? Ziemlich dramatisch vielleicht in unseren Ohren, aber genau das ist es für den Psalmisten. Die dunkle Stunde der Seele, in der er sich befindet, wo er ein Verlangen nach Gott hat und es unerhört bleibt für eine Zeit lang. Wie gehen wir mit unseren Leidenszeiten und mit unserer Traurigkeit um, mit den Situationen, die länger andauern als eigentlich erwartet? Vielleicht hat dich dein Leiden heute Abend dahin geführt, dass du enttäuscht bist oder vielleicht auch verbittert und dass du nicht mehr lebst, sondern einfach existierst oder in einfachen Worten einfach vor dich hinlebst. Vielleicht hat dein Leiden dahin geführt, dass du nicht mehr mit dem redest, der dir helfen kann. Es ist genau diese Ausgangssituation, in der der Psalmist sich befindet. Und meine Predigt für heute Abend heißt, eine betrübte und unruhige Seele. Das ist die Ausgangssituation, wo sich der Psalmist befindet. Manche vermuten, es waren die Söhne Korahs, die diesen Psalm geschrieben haben, manche David. Es ist nicht meine Aufgabe, heute Abend darüber zu diskutieren, wer es wirklich war. Deswegen werde ich einfach den Titel der Psalmist benutzen. Und wenn wir in Vers 7 lesen, lesen wir eine Ortsbeschreibung, wo er sagt, mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Misa. Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht so viel anfangen können mit dieser Ortsbeschreibung, aber das ist ganz wichtig, damit wir verstehen, wie der Schreiber überhaupt zu seinem Klagepsalm kommt. Er ist weit weg entfernt von Jerusalem. Und vielleicht stellst du dir die Frage, okay, ich bin auch ganz weit weg entfernt von Berlin, warum gibt es da keinen Unterschied? Jerusalem ist nicht Berlin, sondern Jerusalem ist die heilige Stadt Gottes, wo sich Gott erwählt hat, um seinen Thron zu errichten und dort zu wohnen. Es ist der Ort, wo der Tempel Gottes ist und wo das Volk zusammengekommen ist, um die Feste zu feiern und zu opfern. Und der Psalmist ist nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen weit entfernt von Jerusalem. Und die Nähe seiner Feinde und die Entfernung von seinem Gott führen ihm dazu, diesen Klagepsalm zu schreiben. Ein Klagepsalm ist ein Psalm, in dem der Schreiber in einer Not, in einer Leidenssituation ist, in dem sein Schmerz ihn wie sein eigener Schatten begleitet, er niedergeschlagen ist und in seinem Schmerz drückt er es vor Gott aus und bittet bei ihm um Hilfe. Und genau das ist die Ausgangssituation des Schreibers. Und wenn wir in Vers 2 gehen, sehen wir eine Sehnsucht, die er beschreibt. Und er sagt, wie ein Hirsch dürstet, oder in älteren Übersetzungen lechzt, nach Wasserbächen, so dürstet meine Seele, oh Gott, nach dir. Er hat eine tiefe Sehnsucht. Er hat einen Herzensschrei. Er hat ein Verlangen. Er hat nicht ein Verlangen und ein Herzensschrei nach einem Königreich, nach Reichtum oder nach Gesundheit, nach Status oder nach Macht. Nein, nicht einmal nach dem Segen Gottes verlangt sein Herz, sondern sein Herz verlangt nach Gott selbst. Denn er sagt nicht, meine Seele verlangt nach dem Frieden Gottes, sondern er sagt, meine Seele verlangt nach dir, Gott. Und es ist wichtig zu verstehen, denn er gebraucht dieses Bild von einem Hirsch, was nach Wasserbächen dürstet. Und wenn jemand von uns vielleicht nicht so viel anfangen kann mit dieser Beschreibung, es ist wie ein Wanderer in der Wüste, der gerade innerlich am Verdursten ist und nach Wasser sucht. Wenn ein Hirsch nach Wasserbächen sucht, dann zeigt es darauf hin, dass er innerlich am Verdursten ist. Er ist innerlich am Austrocknen. Und so fühlt sich der Psalmist in seinem Schrei und in seiner Situation nach Gott. Und wir müssen verstehen, sein Schreien nach Gott ist kein passives Schreien. Ein Wanderer in der Wüste, der kein Wasser hat, sucht nicht halbherzig nach Wasser. Er hat eins vor Augen, wenn er innerlich am Austrocknen ist und er blendet alles aus und alle seine Sinne sagen ihm, ich brauche Wasser. Und genau das drückt der Psalmist aus, indem er sagt, ich brauche Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Und wir wissen vom Wort des Herrn, dass der Mensch nicht nur eine Seele hat, sondern er ist eine lebendige Seele. Und er sagt nicht, ein Teil von ihm dürstet nach Gott, sondern sein Sein verlangt nach Gott, schreit nach Gott. Wenn wir weitergehen in Vers 3, sehen wir eine Frage, wo er sagt, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Kein Mensch, der vor Gottes Angesicht kommt, stellt sich die Frage, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Deswegen zeigt es uns, dass er diese Frage stellt, weil er ein Verlangen nach Gott hat, und dieser unerfüllt bleibt. Wenn wir das vergleichen können mit dem Neuen Testament, es ist, wenn wir Jesus sagen würde, sucht und ihr werdet findet, klopft an und euch wird aufgetan. Und der Psalmist klopft an und ihm wird noch nicht aufgetan. Und ich möchte dich fragen, welcher Wunsch in deinen Gedanken, welcher Schrei, welcher Verlangen ist angenehmer in den Ohren Gottes als der nach ihm selbst? Mir fällt kein Verlangen ein, was Gott mehr gefallen würde als ein Verlangen nach ihm selbst. Und dennoch, obwohl es das höchste Verlangen ist, das ein Mensch haben kann, nach Gott selbst zu dürsten, lässt Gott den Psalmisten warten. Und er lässt nun nicht nur ihn warten, sondern er lässt auch dich warten und mich warten in unserem Leid. Und vielleicht fragst du dich, warum lässt Gott denn uns in unseren Leidenssituationen, obwohl wir schon leiden, noch warten? Und warum führt dieses Warten nur noch mehr zu unserem Leiden hinzu? Ich möchte ein paar Gründe aufzählen, bevor wir weitergehen. Ich denke, der wichtigste ist, weil Gott mehr daran interessiert ist, an unserer Veränderung, als an unserem Komfort. Gott ist mehr daran interessiert, dass wir im Ebenbild Gottes geformt werden, anstatt dass wir ein kurzes, ruhiges und einfaches Leben führen. Und ohne Schmerz, denke ich, und ohne Leid ist es nicht möglich, in das Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Wir gehen durch Leid und Gott lässt uns warten in unserer Sehnsucht nach ihm, weil er unseren Glauben prüft. Aber er prüft ihn nicht nur, sondern er festigt unseren Glauben. Und er tut das nicht wie ein Lehrer, der uns eine Klassenarbeit hinreicht und sagt, schreibt sie, und er hält sich zurück. Sondern indem Gott uns prüft, ist er auch derjenige, der uns beisteht und uns stärkt. Der unsere Seite nicht verlässt im Leid und sich von uns nicht entfernt in unserem Kummer. Der Psalmist hat einen ungestillten Verlangen nach Gott. Und dennoch sagt er, in seinem innerlichen Tod, den er nahe ist, weil er am Verdursten ist, weil er nicht das bekommt, was ich am meisten wünsche, Gott selbst, sagt er dennoch, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Er sagt in seinem Leid, mein Gott lebt. Mein Gott ist kein Götze, der Hände hat und nicht handelt, der Ohren hat und nicht hört. Mein Gott ist kein Gott, der einen Mund hat und nicht redet. Sein Gott lebt. Und genau das dürfen wir auch in unserem Leid annehmen. Wenn wir nicht Gott sehen, ist er dennoch derjenige, der lebt. Und es ist so wichtig, und das ist die Medizin für unser Leid, dass wir uns daran erinnern, wer Gott ist. Denn wenn wir innerlich tot und dem Tod nahe sind, ausgetrocknet uns vorkommen, so ist Gott nicht so. Von Gott geht nicht nur Leben aus, sondern Jesus sagt selbst, er ist das Leben und er ist gekommen, Leben im Überfluss zu geben. Und vielleicht bist du so lange in deinem Leid und in deiner Trauer, dass du diese Worte gar nicht mehr glauben kannst, dass der Sohn Gottes gekommen ist, dir Leben im Überfluss zu geben. Der Psalmist ist niedergeschlagen und wir haben hier ein paar Verse, die seinen Zustand ausdrücken. Und in Vers 4 kommt er dazu, um seinen Schmerz auszudrücken, indem er sagt, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Ich weiß nicht, was du heute gegessen hast oder gestern Abend, aber der Psalmist hat nichts gegessen. Seine Speise waren seine Tränen. Es ist dieser Zustand, den manche Theologen geistliche Depression nennen, dass man so niedergeschlagen ist, dass man keinen Appetit mehr hat. Dass das Einzige, was man nur will, weinen ist. Er sagt bei Tag und bei Nacht, das deutet darauf hin, dass er Schlafprobleme hat und nicht einschlafen kann, aufgrund von seinem Leid. Und vielleicht siehst du dich genau in diesen Versen. Und das Schlimme ist, dass jemand wie der Psalmist, der niedergeschlagen ist und der auf dem Boden liegt, auf ihn wird eingeschlagen, indem er schikaniert wurde, tagtäglich, indem ihm gesagt wurde, wo ist nun dein Gott? Und diese Frage stellt man nur, weil die Umstände genau das zeigen. Dein Gott lebt nicht mehr. Seine Feinde haben sich gefragt, wenn sein Gott ein lebendiger Gott ist, warum greift er denn nicht ein? Und es ist vielleicht auch die Frage, die du dir heute Abend stellst. Der Psalmist hat sich vergessen gefühlt von Gott. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie sich wahrscheinlich die Feinde von dem Psalmisten die Frage gestellt haben, welcher Gott, welcher Vater, der gut ist, lässt seine Kinder so lange im Stich? Und dennoch lernen wir daraus, dass es Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir lange warten müssen auf den Herrn, wo unser Leid kein Ende nimmt. Und vielleicht gehst du durch eine Leidenszeit, wo du ganz genau weißt, ja, in der nächsten Zeit wird mein Leid nicht zu Ende gehen. Aber dennoch finden wir einen Trost darin. Denn wenn unsere Feinde uns schikanieren mit der Frage, wo ist denn dein Gott? Wie viel mehr sollten wir als Geschwister einander ermutigen und aufbauen, indem der niedergeschlagen ist, dass man ihn aufbaut, indem man sagt, vielleicht siehst du nicht, dass dein Gott da ist, aber er ist da. Und dass wir als Geschwister einander aufbauen in dem Schmerz. Und ich denke, wir leiden viel mehr, als wir äußerlich ausdrücken, nicht wahr? Und vielleicht kommt es uns so vor, dass wir allein in unserem Leid sind, weil keiner sein Leid ausdrückt. Aber wenn wir uns die Psalmen anschauen, je nach Zählweise, es sind 60 Klagepsalmen von den 150 Psalmen. Das sagt ziemlich viel darüber aus, wie viel Leid in dem Volk Gottes war. Und es waren nicht einfach persönliche Poesien, sondern diese Lieder wurden teilweise in einem Tempel gesungen. Das Volk wusste, was es bedeutet, zu leiden. Der Psalmist geht weiter und er tut das, was wir alle tun im Leid, nicht wahr? Wir erinnern uns an die alten Zeiten. Wir blicken zurück. Und er blickt zurück und sagt, daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten. Und jetzt zählt er auf, woran er zurückdenkt. Wie ich dahin zog im Gedränge, in der Gemeinschaft, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Der Psalmist hat zwei Seiten vor Augen. Er hat den Tag, seine Vergangenheit und er hat die Nacht, in der er sich befindet. Und es gibt zwei Haltungen, die wir im Leid einnehmen können. Und ich denke, du selbst, wenn du durch Leidenssituationen gegangen bist, kennst dich damit aus. Und die erste Haltung ist, dass wir mit einem undankbaren, verbittertem Herzen in Selbstmitleid versinken. Und selbstzentriert uns fragen, warum eigentlich ich? Warum muss ich leiden? Ich verdiene was viel Besseres als das. Und wir blicken auf die alten Zeiten, nicht damit wir Hoffnung in unserem Leid schöpfen, sondern wir blicken auf diese alten Zeiten mit diesem Herzen. Und diese Haltung fügt unserem Leid, was da ist, nur noch mehr Leid hinzu. Denn die Wahrheit ist, wir Menschen leiden nicht nur von dem Leid, was tatsächlich da ist, sondern wir leiden auch aufgrund von unserer Reaktion auf unserem Leiden. Es gibt eine zweite Haltung, die ich denke, die so wichtig ist, dass wir daran erinnert werden. Weil wir Menschen dazu tendieren, melancholisch zu bleiben und irgendwie in diesem Status des Ich bin untröstbar zu sein. Und diese zweite Haltung ist, dass wir zurückschauen und vielleicht uns auch zurückschauen auf alte Leidenssituationen und uns daran erinnern, wie treu der Herr war, wie liebevoll er mit uns umgegangen ist und wie geduldig er mit uns war. Und wenn wir so mit dieser Herzenshaltung auf unsere Vergangenheit schauen, können wir Hoffnung im Leid schöpfen und uns daran erinnern, dass es nicht für ewig sein wird. Welche von den zwei Handlungen denkst du ist besser in deinem Leiden? Und welche Haltung nimmst du in deinem Leiden? Ich bin heute nicht da, um den, der schon niedergeschlagen ist, mit Fragen mehr niederzuschlagen, auf gar keinen Fall. Sondern ich bin heute Abend da, weil das Wort Gottes über diese Situation redet. Und das Wort Gottes will uns helfen, Leid zu verstehen. Denn wie schon Christian vor 2 Wochen gesagt hat, die Bibel ist voll von Menschen, die gelitten haben. Und wir leben in einer Zeit im Westen, wo Leid als etwas Sinnloses angesehen wird. Wo Leid irgendwie keinen Zweck hat. Und man geht damit um, dass man Leid um jeden Preis aus dem Weg rennt. Man nimmt den kürzesten Weg, den größten Bogen um Leid rum. Sodass, wenn man unglücklich in einer Ehe ist, das Lebensmotto unserer Gesellschaft ist ja sowieso, dass man glücklich sein soll, egal was es kostet und egal wen es was kostet, dass wenn man unglücklich in einer Ehe ist, dass man sich den einfachsten, kürzesten Weg nimmt, um aus dem Leid rauszukommen. Das bedeutet, sich einfach eine andere Frau zu suchen oder zum Alkohol zu greifen, zu den sozialen Medien, die genau das Gleiche tun für uns. Es lenkt uns einfach völlig ab und es betäubt uns. Wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir biblisch damit um? Die Bibel ist voll von Männern. Hiob hat sich den Tod gewünscht. Jeremia hat sich gefragt, warum ihn seine Mutter überhaupt auf die Welt gebracht hat. Die Märtyrer sind im Leid gestorben. Aber wie gehen wir mit unserem Leid um? Und wir müssen zu einem Punkt kommen in unserem Leiden, in unserer Trauer, in unserer Niedergeschlagenheit des Herzens. Zu diesem Punkt, wo der Psalmist kommt. Es gibt jetzt einen Wendepunkt im Leiden des Psalmisten. Er wendet sich jemandem zu und der Psalmist stellt eine Frage, indem er sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Aber wem wendet er sich zu? Er betet nicht zu Gott, er sagt das nicht zu seinen Feinden, sondern er wendet sich selbst zu. Er geht in eine Art Selbstgespräch oder Reflexion. Und ich denke nicht, dass er sich in die Brust legt und sagt, meine Seele, warum bist du denn so blöd? Raff dich doch mal zusammen. Mit all meinen Kräften versuche ich mich jetzt wieder hoch zu schaukeln. Nein, ich denke nicht, dass das seine Frage war. Sondern er analysiert seine Situation, nimmt einen Schritt zurück von seinem Leiden, in dem er weiter und weiter versinkt und fragt sich ernsthaft, warum bin ich eigentlich so betrübt und so unruhig? Und er stellt sich nicht nur die Frage, sondern er tut etwas aktiv. Er predigt zu sich selbst. Er wendet sich selbst und predigt zu sich selbst, zu seinem Herzen, was betrübt und unruhig ist. Und wisst ihr, warum er das macht? Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich dir eine Frage stelle. Wenn du durch Leid gehst, wenn du mit Entmutigung zu kämpfen hast, was ist die natürliche Reaktion, die dein Herz und du dir selbst zeigen oder geben? Wir malen uns die schlimmsten Situationen vor Augen, nicht wahr? Obwohl wir schon so entmutigt sind, fügen wir unserer Entmutigung noch mehr Leid hinzu, indem wir uns fertig machen und uns sagen, es wird nie besser. Warum bin ich jetzt hier? Es ist hoffnungslos. Das ist die natürliche Reaktion unseres Herzens und von uns selbst leider, wenn wir durch Leid gehen und nicht gelernt haben, wie wir mit Leid umgehen können. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, dass das Herz trügerisch ist. Petrus sagt, unser Herz kann uns verdammen. Und ich denke, denn ich persönlich habe es so erlebt, wenn ich nicht irgendwann mal in meinem Leid zu dem Punkt komme, wo ich sage, Moment mal, bevor ich weiterhin versinke, warum bin ich eigentlich so betrübt und unruhig? Und du magst sehr viele Gründe dafür haben, die sehr berechtigt sind. Und Leid ist in den Augen Gottes keine geringe Sache. Und ich denke, der Psalmist stellt sich nicht diese Frage, indem er sagt, eigentlich hast du gar keinen Grund, traurig zu sein. Ganz ehrlich, Christen sind ja nicht traurig, oder? Nur schwache Christen leiden und sind betrübt, weil sie haben noch nicht verstanden, wie sehr es bedeutet, sich in Gott zu freuen. Das sagt er nicht. Sondern er wendet sich seinem Herzen zu und predigt seinem Herzen. Und Martin Lloyd-Jones in seinem Buch Geistliche Depression schreibt über diesen Psalmen: Hast du erkannt, dass die meiste Traurigkeit in deinem Leben daher kommt, dass du dir selbst zuhörst, anstatt zu dir selbst zu sprechen? Hast du erkannt, dass die meiste Traurigkeit in deinem Leben daher kommt, dass du dir selbst zuhörst, anstatt zu dir selbst zu sprechen? Und genau das macht der Psalmist. Er wendet sich seiner betrübten und unruhigen Seele und er versucht zumindest, diese zu trösten, indem er sagt, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Denn es ist eins wahr, entweder wird unser Herz Hoffnungslosigkeit uns vorpredigen oder wir werden unserem Herzen die Wahrheiten und die Hoffnungen Gottes, die wir in ihm haben, predigen. Und wenn ich das so illustrativ darstellen kann, es ist so, wenn wir unserem Herzen und uns selbst liebevoll beim Kragen packen, es auf den Stuhl stellen und sagen, Herz, Moment, jetzt rede ich. Und dann wenden wir unserem Herzen zu und halten unserem Herzen und unserer unruhigen Seele eine Rede darüber, was es bedeutet, dass wir einen Gott haben, der uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Dass wir einen Gott haben, der ein Fels ist. Dass wir einen Gott haben, der uns geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Dass wir einen Gott haben, der die Sterne und die Planeten gemacht hat und auch an uns gedacht hat. Dass wir einen Gott haben, der uns tröstet und seine Kinder nicht vergisst. Du hast diesen Gott, nicht der Psalmist auch, aber auch du hast genau den gleichen Gott. Psalm 94, Vers 19 sagt der Psalmist, bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Die Wahrheit ist, ein betrübter Mensch kann kein betrübtes Herz trösten. Du kannst dich nicht selbst trösten. Du kannst nicht dich aufraffen und sagen, komm, streng dich mal an. Sondern der Psalmist sagt ganz genau hier, Psalm 94, deine Tröstungen erquickten meine Seele. Und das ist die Wahrheit. Hörst du auf dein Herz oder hört dein Herz auf dich? Und es ist interessant, denn er sagt, warte auf Gott. Das ist genau die Antwort, die wir nicht haben wollen. Es scheint uns so unlogisch, im Leid zu warten. Es ist gefühlt schmerzhafter als unser Leid, was da ist. Aber dennoch sagt er, warte. Und wir mögen es nicht zu warten, weil wir wissen, dass wir im Warten enttäuscht werden. Aber liebe Gemeinde, wir warten nicht auf einen Freund, der uns zum 300. Mal was versprochen hat und es nicht gehalten hat. Wir warten auch nicht auf einen auf einen Gott, der dabei noch gerade ist, eine Lösung sich zu überlegen, weil ihm keine einfällt. Wir warten auf einen Gott, der uns seine Treue versprochen hat, der ein gutes Werk in dir angefangen hat und ihn zu Ende führen wird. Wir warten auf einen Gott, der keinen Ratgeber hat. Wir warten auf einen Gott, der alles weiß. Und er kennt uns. Und er kennt uns nicht einfach nur, weil er alles weiß, sondern er kennt uns persönlich. Und der Psalmist sagt, er soll warten auf die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Genau das sagt er. Seine Hilfe wird persönlich von Gott kommen. Die Hilfe, die du erwarten darfst, ist nicht die Hilfe von einem Menschen, wo du fürchten musst, dass du enttäuscht wirst. Sondern auf die Hilfe, die du warten darfst, ist eine Hilfe, die direkt von der Gegenwart Gottes kommt. Als ich diesen Psalm gelesen habe, dachte ich mir, diese Chronologie von diesem Psalm ist so interessant. Und es beschreibt genau die Höhen und Tiefen unseres Leidens und unserer Trauer. Denn in meinem Kopf wäre es genau der perfekte Zeitpunkt, um den Psalm zu beenden. Seine Verlangen ausgesprochen, sein Trauer, dann kommt er zu dem Punkt, dass er sagt, meine Seele, warum bist du betrübt? Jetzt warte doch auf Gott und vertraue auf ihn und es endet alles hoffnungsvoll. Aber der Psalmist hat noch was zu sagen. Vers 7. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Ich finde es so interessant, weil es beschreibt genau uns. Wir haben diese Gebetszeiten vielleicht oder diese Gespräche, wo wir rausgehen und denken, es ist geklärt. Es ist geklärt. Mein Leid hat ein Ende gefunden. Und am nächsten Tag stehen wir auf und unsere Seele ist immer noch betrübt in uns. Das Leid des Psalmisten hat einfach nicht aufgehört. Und es ist interessant, weil er sagt, mein Gott, meine Seele ist betrübt. Darum, weil meine Seele betrübt ist, darum gedenke ich an dich. Das sind die Höhen und die Tiefs im Leiden. Vielleicht, wenn man es nennen mag, auch die Stimmungsschwankungen in unserem Leiden. Und die Anwendung für diesen Vers ist, dass wir trotz Betrübnis, Unruhe und Niedergeschlagenheit dürfen wir, und wir dürfen nicht nur, wir sollen an Gott denken. Denn selbst wenn wir nicht dort sind, wo wir sein wollen, sollten wir an ihm denken. Der Psalmist ist nicht dort, wo er sein will. Er sagt, er gedenkt an Gott am Land des Jordan und der Hermongipfel an Berg Misa. Er ist komplett weit weg von dem Ort, wo er eigentlich sein möchte. Er will feierlich dahin gehen zum Haus Gottes mit im Gedränge, jubeln und Lob singen, aber er sieht davon nichts. Und vielleicht hast du auch diese ganzen Erwartungen und dieses Kopfkino, was du vor Augen dir vorstellst, und es kommt nicht dazu. Er ist weit weg von dem Ort, wo er sein möchte, aber er gedenkt dennoch an Gott. Weil was in der Welt will dich denn trösten, außer Gott selbst? Er ist der Herr. Er lenkt und führt dich in den Höhen deines Lebens und in den Tiefen deines Lebens. Und es ist so leicht, wegzurennen von Gott und zu den Dingen dieser Welt, nicht wahr? In unserem Leiden. Aber Gott wird darin geehrt, wenn seine Kinder ihn unablässig suchen und anklopfen. Und der Herr wird uns auftun, Geschwister, früher oder später. Und wenn wir in unserem Leid auch sterben sollten, dann wird er denn da noch dennoch darin verherrlicht. Darum will ich dich ermutigen, renne zu Gott, denn das macht der Psalmist. Er rennt zu Gott in seinem Leiden und nicht weg von ihm. In Vers 8 geht er weiter und beschreibt weiter seinen Schmerz, indem er sagt, eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze, alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Was bedeutet das? Ich möchte eine Illustration benutzen. Ich bin kein guter Schwimmer, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mit 14 oder 15 gelernt zu schwimmen. Vor 2 Jahren waren wir im Urlaub in Spanien und dann wollten die Jungs mal weiter weg schwimmen im Meer. Und es waren nicht mal große Wellen. Es waren Kinder, die eigentlich schwimmen könnten, würden das schaffen. Aber ich war so erschöpft, ich konnte auch nicht schwimmen. Und ich schwimme und ich bin irgendwie mitten im Meer. Ich weiß, wenn ich jetzt versinke, ich bin beim Herrn. Und dann kommt eine kleine Welle auf mich zu und ich bin in totaler Panik, ich schwimme mich da durch. Und dann denke ich mir, gerade jetzt, endlich, meine Arme tun schon weh. Und dann gerade kommt die nächste Welle. Und dann schwimme ich durch diese Welle hindurch und dann kommt die nächste Welle. Und die nächste und die nächste und die nächste. Und genau das beschreibt der Psalmist. Die eine Welle der Trauer und der Betrübnis und der Traurigkeit gehen über ihn. Und die eine Welle, die gerade über ihn geht, ruft der anderen Welle zu. Und wenn das für den Körper beim Schwimmen so ermüdend ist, wie viel mehr ist es für unsere Seele, ist es für unser Geist, wenn wir müde werden darin, weil einfach so viel Betrübnis da ist. Und weil von einer Situation des Leidens direkt die nächste kommt. Und es ist interessant, weil er sagt nicht, alle Wellen des Feindes gehen über mich, sondern alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Und dennoch, wenn wir von Leid zu Leid, von Kampf zu Kampf gehen, wir haben eine ewige Sicherheit und einen Trost in unserem Leiden, denn das, genau das sagt Paulus in Römer 8, Vers 18. Da schreibt er zu den Römern: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Weißt du, was es für dein Leben bedeutet? Wenn du die Herrlichkeit Gottes auf die eine Seite der Waagschale legst und dann die Berge und die Hügel und die Planeten des Leidens und der Trauer und der Niedergeschlagenheit auf die andere Seite tust. Ups, es ändert sich nichts. Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, überzeugt und siegt in diesem Kampf. In anderen Worten, wenn wir unser Leiden jetzt mit der Herrlichkeit vergleichen, was auf uns wartet, es ist, als ob man einen Tropfen Wasser mit einem Ozean vergleichen würde. Es ist nicht vergleichbar, welche Herrlichkeit auf uns wartet. Und wir wissen, es geht durch diese Leidenszeit hindurch und es gibt keinen Weg daran vorbei. Darum nimm Trost darin zu wissen, dass dein Leiden nicht ewig ist, vielleicht ewig auf dieser Erde. Vielleicht wird deine Krankheit nicht weggehen. Vielleicht wirst du bis zu deinem Lebensende trauern. Aber dennoch, auf dich wartet eine ewige Herrlichkeit, die nicht in diesem Leben gegründet ist, sondern in dem ewigen Gott, der auf uns wartet. Wir kommen zu Vers 9. Und es ist wieder dieser Kampf in der Seele des Psalmisten, dass er von diesem Bild seines Schmerzens dahin kommt und sagt: Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Er formuliert es, wenn wir uns die Zeit von anschauen, nicht in der Gegenwart, sondern in der Zukunft. Das bedeutet, sein Herz ist immer noch betrübt und unruhig. Und dennoch sagt er, die Gnade Gottes wird kommen. Gerade ist es nicht so. Und er gesteht es sich ein. Gerade ist es einfach nicht. Dass ich sehe zumindest, die Gnade Gottes ist alle Zeit da, aber nicht sichtbar für sein betrübtes Herz. Und die Wahrheit ist, dass die Gnade Gottes, liebe Geschwister, und die Treue unseres Herrn, es ist wie ein Lied, was die unruhige Seele tröstet. Die Gnade und die Treue Gottes ist wie ein Lied, was die unruhige Seele tröstet. Er sagt, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Welch eine schöne Beschreibung, um seinen Gott zu beschreiben. Er ist nicht nur sein Gott in Jerusalem, wo es ihm gut ging und er feierlich dahingegangen ist. Nein, er ist der Gott seines Lebens. Es bedeutet von Anfang bis zum Schluss, durch alle Zeiten hindurch. Und wir sehen irgendwie immer mehr, wie der Psalmist zu klaren Gedanken kommt, wer Gott ist in seinem Leiden. Ein Gott des Lebens. Aber was denkt ihr, hat jetzt der Psalmist für ein Gebet parat in seinem Leiden? Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Ich finde es so interessant. Die Bibel ist das Buch, was, ich denke, uns zuerst versteht, bevor wir es verstehen. In anderen Worten, wenn wir es lesen, es beschreibt uns einfach als Menschen. Die Bibel ist das Buch, was unsere Emotionen so stark ausdrückt. Denn von einem Moment, in dem wir uns trösten, kommen wir in dem anderen Moment, wo wir uns verlassen fühlen von Gott. Er stellt diese Fragen einfach, weil er sich von Gott verlassen und vergessen fühlt. Und hast du auch manchmal diese Gebete, dass du betest und merkst, es ist reine Wüste. Und ich bin in der Nacht und es fühlt sich so an, als ob meine Gebete auch in dieser Nacht bleiben und nicht zum Tag kommen. Ich will dich ermutigen, du bist in perfekter Gesellschaft. Denn die Bibel ist voll davon, von Männern und Frauen, die solche Gebete gesprochen haben. Mein Gott, warum hast du mich vergessen? Der Sohn Gottes selbst am Kreuz sprach, mein Gott, warum hast du mich vergessen? Du bist in guter Gesellschaft. David, der Krieger, ein Mann der Männer, könnte man sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, schrieb, dass sein Bett voller Tränen ist. Und so ist auch das Herz des Schreibers. Und vielleicht genau das ist das Herz, was du heute Abend mitgebracht hast. In Jesaja 49 lesen wir, dass nicht nur einzelne Männer und Frauen diesen Gefühlszustand vor Gott ausgedrückt haben. Nein, sondern das ganze Volk Israel. Denn in Jesaja 49, kannst gerne einblenden, Vers 14, steht es geschrieben, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindleid vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind allezeit von mir. Gott gebraucht so ein starkes Bild. Das Volk sagt, Gott hat uns vergessen. Er hat den Bund mit uns aufgelöst. Unsere Sünde ist zu groß. Es ist vorbei. Und Gott gebraucht dieses Bild von einer Frau, was gerade ihr Kind bekommen hat. Und ich kann euch bezeugen, mein Vater hat uns als Geschwister und Kinder schon oft vergessen. Mein Vater hat sogar meinen Bruder, meinen älteren Bruder, 2 Stunden von zu Hause vergessen, weil er bei einer Bäckerei was kaufen wollte und er ist nach Hause gefahren. Er hat nicht 2 Stunden gemerkt, dass er meinen Bruder vergessen hat. Und dann, wo er 2 Stunden später zu Hause ankommt, hat er sich gefragt, wo ist mein Sohn? Aber wenn eine Mutter ein Kind empfängt, in keiner Welt, und Gott gebraucht dieses Bild, weil er genau weiß, sollte denn eine Frau ihr Kindleid vergessen? Und liebe Frauen, ich will euch diese Frage stellen. Habt ihr schon mal euer neugeborenes Kind vergessen? Und euch ist seit nach 3 Wochen aufgefallen, oh Moment, stimmt, ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. In keiner Welt. Und selbst, sagt Gott, selbst wenn sie ihn vergessen sollte, selbst wenn, ich will dich nicht vergessen. Gott sagt nicht, ich werde dich nicht vergessen, weil ich dir versprochen habe und jetzt muss ich mich dran halten. Sondern er sagt, ich will, es ist mein Wille, dass ich dich nicht vergesse. Denn siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind allezeit von mir. Wenn sündige Menschen uns nicht vergessen, wie viel weniger vergisst uns der heilige Gott, der uns vor Grundlegung der Welt in ihm erwählt hat. Er fühlt sich vergessen, keine Frage. Und dennoch sagt er, ich bete zu dem Gott, meinem Fels. Er ist sich bewusst, zu wem er betet. Er betet nicht einfach in den Wind, sondern er hat vor Augen, wer sein Gott ist. Gott ist sein Fels. Und ein Fels ist Sicherheit. Ein Fels ist Stärke. Unveränderlich ist ein Fels. Und wisst ihr, was auch ein Fels ist? Es ist Beständigkeit. Und wisst ihr, wer nicht beständig ist in diesem Psalm? Es ist der Psalmist. Seine Gefühle sind überall. Seine Gedanken sind überall. Aber sein Gott ist beständig. Und dein Gott ist beständig, lieber Bruder, lieber Schwester. In deinem Leiden. Selbst wenn du es nicht vor Augen hast und auch nicht mehr hören kannst, weil du schon so oft gehört hast. Aber ich will es dir nochmal sagen. Du hast einen beständigen Gott, der dich geliebt hat mit einer ewigen Liebe. Und er wird dich nicht vergessen. In Vers 11 wiederholt sich der Schreiber wieder, indem er seinen Schmerz beschreibt, indem seine Feinde ihm täglich die Frage stellen, wo ist nun dein Gott? Und er sagt, und er gebraucht diese Sprache, wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es, dass er sagt, wie eine Krankheit in meinen Knochen oder wie Knochenbrüche fühlt sich das an, als ob man mir die Knochen brechen würde. So fühlt sich ich an, indem mich meine Bedränger, meine Feinde mich schikanieren. Aber er beendet diesen Psalm in Vers 12 und sagt, und wiederholt wieder, was er in Vers 6 gesagt hat, ist dieser Refrain in diesem Psalm. Und er sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wieder die gleiche Frage. Und er sagt, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Merkt den Unterschied von Vers 6 zu Vers 7? Er beendet diesen Psalm nicht, indem er sagt, ich danke dir, mein Gott, meine Feinde sind ausgerottet, mein Schmerz ist weg, ich bin wieder in Jerusalem, ich preise dich. Das sagt er nicht, sondern er sagt, er ist immer noch betrübt und unruhig. So beendet er diesen Psalm. Betrübt und unruhig beendet er diesen Psalm. Aber die Situation ändert sich vielleicht nicht, aber sein Blick darauf ändert sich. Denn jetzt sagt er, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Gegenwart. Was das bedeutet, ist, dass er jetzt Trost, selbst wenn er leidet, darin findet, dass Gott nicht nur der Gott seiner Vergangenheit ist, sondern dass Gott der Gott ist, der mit ihm jetzt ist, in diesem Moment, in seinem Leiden, in seiner Unruhe. Er predigt zum Schluss und kommt zu dieser Medizin für das betrübte Herzen, indem er sich wieder sich zuwendet und sich die Wahrheiten predigt, seinem betrübten und unruhigen Herzen. Und es zeigt uns, Gottes Wort hat das letzte Wort in unserem Leid. Und damit will ich keine falschen Hoffnungen machen, indem ich sage, alle werden nicht im Leid, wir werden alle fröhlich sterben. Das stimmt nicht. Das wäre eine Schande, würde ich sowas sagen. Aber was das bedeutet, ist, dass Gott die Kontrolle hat über unser Leben bis zum Schluss. Der Psalmist findet Ruhe darin und er findet diese Quelle des Trostes darin, dass Gott auch sein Gott ist, gerade hier. Und es macht so einen großen Unterschied, weil wir genau das nicht glauben, wenn wir leiden. Dass Gott der Gott aller ist, aber nicht unser. Dass Gott alle erhört, aber nicht uns. Dass Gott alle sieht, aber nicht uns. Nein, ich will dir zusprechen, Gott ist dein Gott, dort, wo du dich gerade befindest. Wenn er gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht, wäre es ihm denn so schwer, stellst du dir vielleicht auch die Frage, in meiner Dunkelheit zu sprechen, es werde Licht? Und vielleicht suchst du ängstlich nach Sünden in deinem Leben und machst dich fertig darin, dass du sagst, Mann, ich bin so kleingläubig, deswegen hört mein Leiden nicht auf. Aber hast du bedacht, dass es einfach daran liegt, dass Gott einen größeren Plan hat, als du ihn hast? Dass er dein Leiden nutzt, um dich zu formen? Predige zu deinem Herzen, wer dein Gott ist. Und erinnere dich, dass seine Rettung kommen wird. Wie, weiß ich nicht, aber es wird kommen. Mose wusste auch nicht, wie jetzt das Meer sich spalten wird, ich bin mir sicher. Aber es ist gekommen. Und wenn ich zusammenfassen darf, der Schreiber, der Psalmist hat eine Sehnsucht, die schönste Sehnsucht in meinen Augen, die es gibt, eine Sehnsucht nach Gott. Und diese bleibt unerfüllt, noch unerfüllt. Seine Tränen sind seine Speise bei Tag und bei Nacht. Seine eigene Traurigkeit begleitet ihn wie sein eigener Schatten, es lässt ihn nicht los. Er versucht sich zu trösten, er geht im Selbstgespräch und predigt die Wahrheiten Gottes zu seinem Herzen, drückt sein Leid und schüttet sein Herz vor Gott aus und findet endgültig Trost darin, dass Gott auch sein Gott ist, gerade dort, wo er ist. Aber was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Wir können daraus sehen und lernen, wenn wir in diese dunkle Stunde der Seele, wie das so dramatisch dargestellt wurde, kommen, dass es Zeiten geben kann, wo unsere Sehnsucht nach Gott unerfüllt bleibt für eine Zeit. Und es kann ganz viel Leid von uns wegnehmen, indem wir erkennen, dass es nicht immer daran liegen muss, dass wir nicht genug beten, nicht genug bekennen, nicht genug das, nicht genug das. Es ist eh nie genug. Gott wird dich nie belohnen, weil du genug irgendwas getan hast. Wir dürfen daraus lernen, dass Leid nicht für die Schwachen ist. Dass Christen tatsächlich trauern. Wir dürfen daraus lernen, dass Schmerz nicht nur für diejenigen ist, die gesündigt haben, und Gott straft sie. Gott straft seine Kinder nicht, Gott züchtigt seine Kinder, und es ist ein Unterschied von Tag zu Nacht. Wir lernen daraus, dass Leid eine regelmäßige Realität ist im Leben eines Christen. Und dass Gott uns dadurch erzieht, er festigt uns dadurch, er prüft uns, er verändert unser Charakter, er bereitet uns für eine andere Zeit vor. Er hat Josef bereitet, lange Zeit, viele Jahre, und er hat ihn vorausgeschickt, damit er sein Volk errette, das Volk, aus dem der Messias geboren werden sollte. Als Josef im Gefängnis war und er vergessen wurde vom Mundschenk des Pharaos, wie lange, denkt ihr, war Josef wegen dieser Sache noch im Gefängnis? 2 weitere Jahre war er im Gefängnis. Wie viele Fragen hat sich denn Josef gestellt? Für Hiob kann sein Verlust plötzlich, wie viele Fragen hat sich Hiob gestellt? Darum erinnere dich daran, dass Gott dich durch dein Leiden erzieht und prüft. Und eine der schönsten Sachen ist, dass Gott uns leiden lässt, damit wir auch mit anderen leiden können. So oft kamen Geschwister in meinem Alter zu mir und haben über ihr Leid mit mir geredet. Und ich konnte absolut nicht nachvollziehen und nicht mitleiden. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich noch nie dadurch gegangen bin. Und es ist so schön zu wissen, dass Gott uns auch Leid erfahren lässt, damit wir dann, wenn andere zu uns kommen mit ihrem Leid, damit wir mitfühlen und mitleiden können. Und ich möchte wirklich schließen mit einer Ermutigung und dir einen Satz sagen: Jesus ist dein Hohepriester. Vielleicht denkst du dir, was hat das jetzt mit deinem Leid zu tun? Es hat so viel mit deinem Leid zu tun, weil der Hebräerschreiber uns sagt, dass Jesus Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er fühlt mit uns. Und er fühlt nicht auf diese Art und Weise, dass er uns zuhört wie ein Therapeut und nichts anfangen kann mit unserem Leid und so tut, als ob er uns versteht. Keinesfalls. Er fühlt mit uns, weil er in allem versucht worden ist. Der Sohn Gottes weiß, was es bedeutet, verraten zu sein, betrogen zu werden. Er weiß, was es bedeutet, Kummer zu tragen. Er war der größte Mann, den unsere Welt gesehen hat. Und er hat geweint und Kummer getragen in seinem Herzen. Der Sohn Gottes weiß, was es bedeutet, dass es kein Tag wird im Leiden. Als er in 3 Stunden den gesamten Zorn Gottes getragen hat. Vielleicht fragst du dich, warum 3 Stunden? Überleg mal, du hast ewig viel Arbeit in deinem Garten und du machst diese Arbeit in 3 Stunden. Der ganze Zorn Gottes wurde konzentriert in diesen 3 Stunden. Schlag um Schlag, um deiner und meiner Sünde willen. Er hat getragen unsere Krankheiten. Und er fühlt mit uns. Und er ist durch diesen Leid gegangen, nicht damit er dich jetzt liegen lässt, dort wo du bist, sondern damit er auch mit dir mitfühlen kann. Er ist durch allem gegangen. Und das ist das, was darfst du wissen, dass dein Jesus nicht nur der Herr über dein Leben ist, sondern er ist auch der Hirte über deinem Leben, der mit dir auch in dem Todestal ist, wo Schmerz dich einfach wie ein Schatten begleitet, dass Gott auch mit dir in deiner Nacht ist und es nicht Tag wird, dass dein Jesus nicht nur dein König über dein Leben ist, sondern er ist der Tröster deiner eigenen Seele. Und mögen wir zu dem Punkt kommen und lernen und dafür beten, dass wir lernen, zu unserem Herzen zu predigen, die Wahrheiten darüber, wer Gott ist. Denn wir haben einen Gott, dessen Gedanken höher sind als unsere, dessen Wege wir nicht verstehen. Er hat keinen Ratgeber, du bist nicht sein Ratgeber. Er hat einen Plan für dein Leben und er wird ihn vollenden. Er hat Liebe für dich, die du dir nicht vorstellen kannst. Seht ihr, seine Liebe hat nicht am Kreuz angefangen. Seine Liebe hat auch nicht bei Grundlegung der Welt angefangen. Seine Liebe für dich findet ihren Ursprung darin, wer er ist. Und Gott ist ewig, darum ist auch seine Liebe für dich ewig. Und wenn er dich liebt, warum sollte er dich vergessen? Darum predige zu deinem Herzen, durchforsche die Schriften und seh die Versprechen, die dir Gott gegeben hat und sag deinem Herzen, das gilt auch dir. Und ich möchte beenden, indem ich nochmal Jesaja 49, 14 und 15 lese. Und ihr könnt schon mal aufstehen, wir wollen im Anschluss direkt beten. Ich möchte mit diesen tröstenden Worten beenden und dir diesen Trost zusprechen in deinem Leiden. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindleid vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit von mir. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du uns siehst. Herr, vielleicht ist Leid in diesem Raum, was wir uns niemals vorstellen könnten. Jesus, was meine schwachen Worte nicht geschafft haben, rüberzubringen, möge dein Geist bewirken im Herzen derer, die tief entmutigt sind. Mögest du erbauen und hochheben, Vater, was niedergeschlagen ist, Jesus. Ich danke dir, dass du unser Hohepriester bist. Das bedeutet, Herr, dass du mit uns leidest und mit uns fühlst. Du bist der Hirte unseres Lebens. Du bist der Tröster unserer Seele. Du bist der Gott, der uns vor Ewigkeiten her sich entschieden hat zu lieben. Deine Liebe findet ihren Ursprung darin, Herr, dass du dich davor entschieden hast, bevor wir uns für dich entschieden haben. Wir danken dir, Jesus. So oft können wir unser Leid gar nicht ausdrücken. So oft, Vater, können wir gar nicht mehr weinen, weil unsere Tränen nicht mehr vorhanden sind. Herr Jesus, du weißt, was es bedeutet, Kummer zu tragen. Du hast Kummer und Leid getragen, Jesus. Und du verstehst uns perfekt. Jesus, lass uns heute Abend nicht von hier gehen, bis wir nicht unserem schwachen Herzen deine Wahrheiten vor Augen, bis wir nicht unserem schwachen Herzen, Herr, deine Wahrheiten vor Augen gehalten haben, Herr. Bitte stärke du uns. Sieh du auf unsere Schwachheit, Herr. Danke, dass du uns einlädst zu dir. Ich möchte für die beten, Herr, die vielleicht von dir weggerannt sind in ihrem Leid. Denn jeder von uns tendiert dazu, wegzurennen und den kürzesten Weg und den größten Bogen zu nehmen um Leid herum, Herr. Herr, bringe du die Trauernden zurück, die Zerschlagenen, Herr. Du bist denen, die zerbrochenen Herzen sind, nahe. Wir danken dir, Jesus. Helfe uns als Geschwister, dass wenn wir niedergeschlagene Geschwister sehen, dass wir sie nicht fragen, wo ist dein Gott, sondern dass wir ihnen zeigen, dass sie einen lebendigen Gott haben. Jesus, lehre uns das. Lass uns sensibel werden. Segne du diesen weiteren Verlauf im Gottesdienste. Lass uns eine Zeit haben, in der wir nachdenken über das, was wir gehört haben. Lass uns eine Zeit haben, Herr, in dem wir dir singen aus dankbarem Herzen, selbst wenn wir dich nicht fühlen, Herr, und uns so sehr danach sehnen, dich endlich zu erleben. Herr, du siehst unser Sehnen und unsere Sehnsucht. Hab Dank, Herr. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.